Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute keine Schokolade ohne Kinderarbeit. Das sagt die NGO in Kota und nennt einen Weltkonzern nach dem anderen mitverantwortlich für Kinderarbeit und Ausbeutung ganzer Familien im Kakaoanbau. Um welche Marken es dabei geht, das klären wir. Kinderriegel bekommt da jedenfalls einen ganz anderen Klang. Und wir gehen der Frage nach, wer trägt denn die Verantwortung? Die Hersteller, die Supermärkte und Discounter oder wir, die sich bei Nutella, Milka oder Lindt-Pralinen im Grunde nur für den Preis interessieren? Die nicht zartbitteren, sondern extrem bitteren Seiten der Schokolade und wie sich etwas ändern kann, darüber spreche ich mit Juliane Bing. Los geht's. Hallo Frau Bing.
Ja, hallo. Hallo.
Sie sind Programmkoordinatorin Westafrika und setzen sich für nachhaltigen Kakao bei Inkota ein. Das heißt, Sie haben sich wahrscheinlich jetzt nicht so gewundert über diese Meldung aus dem Februar, über die Recherchen von CBS, dem US-Sender und dem Schweizer Fernsehen, die zu Kinderarbeit im Anbau von Kakao recherchiert haben. Und wie ich jetzt fand, selber so als Fernsehjournalist sehr eindeutig formuliert haben, also die CBS-Moderatorin sagte, Kinderarbeit bei der Ernte von Kakao, den Süßigkeiten-Gigant Mars für ikonische Produkte wie M&Ms und Snickers nutzt. Und der SRF hat getextet, in Schweizer Schoggi steckt Kinderarbeit. Ich habe es eben gesagt, ich bin selber Fernsehjournalist und ich weiß, wie wasserdicht eine Recherche sein muss. Gerade dann noch dazu, nicht nur juristisch, sondern in einem werbefinanzierten Sender wie CBS, um so eindeutig und ohne Interpretationsspielraum texten zu können. Sie machen das auf Ihrer Website ja auch. Sie haben die Zwischenüberschrift auf einer Seite, erschreckend Doppelpunkt, keine Schokolade ohne Kinderarbeit. Geben Sie uns bitte mal einen Einblick, warum ist das erstens nicht auf jeder Titelseite, sondern man muss danach suchen, wenn es einen interessiert. Und zweitens, wieso ist es mittlerweile so eindeutig zu formulieren?
Ja, leider waren diese jüngsten Medienberichte für uns überhaupt nicht überraschend, sondern wir wissen, dass Kinderarbeit, gefährliche Kinderarbeit in Westafrika auf den Kakaoplantagen leider zum traurigen Alltag gehört. Es arbeiten noch ungefähr 1,5 Millionen Kinder auf den Kakaoplantagen in Côte d'Ivoire und Ghana, den beiden Hauptanbauländern für Kakao. Und diese Medienberichte sind auch keine Neuheit. Die gibt es immer wieder in verschiedenen Formaten, Printmedien, TV-Dokumentationen, die sehr, sehr erschreckend und eindringlich zeigen, wie die Realität eben auf den Kakaofarmen aussieht. Jetzt zur Osterzeit kann man sagen, gab es schon einige Meldungen, auch beispielsweise auf Tagesschau, die sehr prominent platziert waren zu Kinderarbeit auf Kakaoplantagen. Aber ja, das ist leider einfach traurige Realität, gehört zum Alltag und es ändert sich daran auch seit sehr vielen Jahren kaum etwas.
Ja, mein Eindruck ist, Sie haben Ostern eben angesprochen, dass wir mehr über Preise sprechen, was Schokoladenhasen in dem Fall angeht, aber auch jetzt ganz aktuell den gestiegenen Preis für Kakao und unterschiedliche Kakaoprodukte. Also was ich meinte ist, ich habe das Gefühl, die Preise sind viel relevanter für uns und präsenter tatsächlich, auch Stichwort Preisvergleiche, Sonderangebote und so weiter, als eben diese offenbar Tatsache, dass 1,5 Millionen Kinder dafür arbeiten, dass wir hier unter anderem Schokohasen stehen hatten an Ostern. Können Sie uns etwas mehr erzählen über diese Realität dieser Kinder und der Familien dort? Warum überhaupt ist es so? Warum arbeiten dort Kinder, um Kakao an- und abzubauen?
Es ist so, ich habe die Zahl ja schon mal genannt, die erschreckende Zahl von 1,5 Millionen Kindern, die in gefährlicher Kinderarbeit auf westafrikanischen Kakaoplantagen arbeiten. Man muss vorneweg sagen, es gibt verschiedene Definitionen von Kinderarbeit, da muss man schon auch differenzieren. Also es gibt leichte Arbeit, die Aushilfe von Kindern auf den Plantagen. Das bedeutet, dass die Kinder ungefährliche Tätigkeiten verrichten, dass die Arbeit nicht mit dem Schulbesuch beispielsweise in Konflikt steht. Und das ist natürlich aus unserer Sicht auch kein Problem. Das gibt es und das ist ja auch Teil des Alltags dort, so wie es bei uns auch immer noch in landwirtschaftlichen Betrieben auch Kinder gibt, die eben aushelfen, ne? Gleichzeitig ist es aber so, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Kinder, fast 95%, die eben auf Plantagen arbeiten, auch gefährliche Tätigkeiten verrichten. Also das bedeutet beispielsweise Gebrauch von Macheten, Tragen sehr schwerer Lasten, Räumungsarbeiten, aber auch zum Beispiel die Verwendung von gefährlichen Pestiziden. Und das sind eben die Tätigkeiten, die das Kindeswohl gefährden, die Gesundheit gefährden, die auch die ja, seelische Gesundheit gefährden und die beispielsweise dann auch einen Schulbesuch verhindern, weil die Kinder eben, und hier komme ich jetzt zu den Ursachen, warum ist das so, dass so viele Kinder dort arbeiten müssen? Es ist so, dass eben die Familien, die Eltern dieser Kinder, die Kakaoplantagen haben, eben so wenig verdienen, dass sie sich bezahlte Erntehelfer überhaupt nicht leisten können. Und das, also wenn man sich vorstellt, wie Kakao angebaut wird, das ist ja schwere Handarbeit immer noch in Westafrika. Die Kakaobohnen wachsen auf Bäumen, die müssen dann geerntet werden von Hand, aufgeschlagen werden von Hand. Die Bohnen müssen sozusagen aus der Schote getrennt werden. Das ist alles Handarbeit, das ist schwere Arbeit, das ist viel Arbeit. Das kann Kakaobauer nicht selbst machen, also braucht er Hilfe. Er verdient so wenig am Kakao, dass er sich das einfach schlichtweg nicht leisten kann und dann eben auf die eigenen Kinder zurückgreifen muss. Das will natürlich kein Kakaobauer, keine Kakaobäuerin, aber sie haben eben keine andere Wahl, weil sie ihren Kakao verkaufen müssen, um überhaupt irgendwie zu überleben, ne? Und so kommt eben diese gefährliche Kinderarbeit zustande. Es gibt da eben auch wenig Möglichkeit, sich da irgendwie anders zu helfen. Das ist leider traurige Realität.
Was würde denn an dieser Realität etwas ändern? Also natürlich fällt mir sofort ein, wenn die Preise hier steigen, wenn wir mehr Geld ausgeben für Milka, Nutella oder was weiß ich, dann wäre doch sicherlich was getan. Das setzt allerdings voraus, dass das Geld auch weitergegeben würde. Ist da das Problem oder liegt es woanders?
Ja, also der Preis ist ganz genau das Problem. Wir haben seit sehr vielen Jahren die klare Botschaft, gemeinsam auch mit unseren Partnern in Westafrika, dass eben der Schlüssel darin liegt, einen höheren Kakaopreis an die Bauern und Bäuerinnen zu zahlen. Ja, das würde ihnen enorm weiterhelfen. Das bedeutet aber nicht nur, weil hier der Preis der Schokoladentafel steigt, wie ja jetzt auch der Fall ist, dass dieser Preis, dieser höhere Preis an die Bauern und Bäuerinnen in Westafrika weitergegeben wird. Nämlich ganz im Gegenteil, die Bauern und Bäuerinnen dort haben aktuell von den Rekordpreisen am Weltmarkt eigentlich überhaupt nichts, muss man sagen.
Ja, also da gibt es ganz aktuell die Zahlen, dass die Einfuhrpreise für Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch im Januar 2024 um 73,4% höher waren als im Vorjahresmonat. Bei Kakaomasse und Kakaobutter sind es 49,4%. Die Preise für Schokolade sind auch gestiegen um 8,8%. Das heißt, alles geht hoch. Wo bleibt denn das Geld, wenn es teilweise ja mehr als doppelt so teuer wird, 73,4%, macht sich hier dann jemand die Taschen voll?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Dazu muss man wissen, wie der Kakaosektor in Ghana und Côte d'Ivoire funktioniert. Es ist nämlich so, dass der Kakaosektor in beiden Ländern relativ stark staatlich reguliert ist. Und die beiden Kakaobehörden in den beiden Ländern, die verkaufen schon deutlich im Voraus in sogenannten Futures-Verträgen die Kakaoernte zu einem Preis am Weltmarkt zu Zeitpunkt X. Fast die gesamte Kakaoernte, die jetzt geerntet wird und die sozusagen jetzt auch verarbeitet wird erst, die wurde schon letztes Jahr verkauft zu einem deutlich geringeren Weltmarktpreis. Also wir wissen es nicht genau, aber circa 2.300 Euro pro Tonne. Jetzt ist der Weltmarktpreis ja bei 9.000 Euro die Tonne circa. Also wirklich enormer Anstieg, der da stattgefunden hat.
Wodurch ist der Preis so gestiegen?
Ja, der Preis ist so gestiegen aufgrund von Extremwetterereignissen in Westafrika, die klar auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Also es gab zum einen in den wichtigen Erntemonaten September, Oktober sehr, sehr starken Regenfall, viel stärker als sonst. Das hat dazu geführt, dass viele Bohnen verrottet sind, dass die Bäume krank wurden. Und weil eben Kakao hauptsächlich in Monokultur angebaut wird, konnten sich viele Schädlinge und Krankheiten ganz, ganz schnell verbreiten. Also enorme Ernteausfälle damals schon. Und jetzt ist die Zwischensaison, die auch sehr wichtig ist, für die Kakaoernte. Und jetzt bleibt der Regen aus. Also es ist jetzt gerade viel zu trocken. Und deswegen ist die Ernte eben auch deutlich eingebrochen. Also kurz gesagt, Klimawandel hat zu enormen Ernteausfällen geführt in Westafrika.
Dadurch hat sich also das Angebot verknappt auf dem Weltmarkt und dann steigt der Preis, wie es ja im Grunde bei allen Rohwaren der Fall ist. Trotzdem, der Preis ist ja gestiegen. Wir zahlen im Laden mehr. Deswegen nochmal die Frage, da habe ich Sie eben unterbrochen, wo ist das Geld denn jetzt gelandet?
Die Weltmarktpreise aktuell sind sehr, sehr hoch. Gleichzeitig ist der Kakao, der jetzt in den Schokoladentafeln steckt, die jetzt momentan im Supermarktregal liegen, der wurde schon zu einem deutlich niedrigeren Preis gekauft, nämlich wahrscheinlich letztes Jahr. Ja, also dieser Preisanstieg, auch im Supermarktregal bei der Schokoladentafel, da machen sich die Schokoladenhersteller und der Lebensmitteleinzelhandel, die Discounter, gegenseitig dafür verantwortlich. Also die Hersteller argumentieren, vor allem seit dem Ukraine-Krieg mit gestiegenen Energiekosten, mit generell gestiegenen Kosten, Transportkosten, alles ist teurer geworden und das wollen sie sozusagen in ihren Verkaufspreisen an den Lebensmitteleinzelhandel weitergeben. Der Lebensmitteleinzelhandel argumentiert natürlich ihrerseits auch mit gestiegenen Preisen. Also es gibt da so einen Konflikt zwischen den Herstellern und dem Lebensmitteleinzelhandel. Sie machen sich gegenseitig dafür verantwortlich, wer denn jetzt für den Preisanstieg verantwortlich ist. Es ist eben deswegen nicht so genau für uns zu sagen, okay, ganz klar, hier bereichert sich jemand. Es ist aber klar, die Wertschöpfung findet am sozusagen Ende der Wertschöpfungskette statt, also bei den Herstellern, beim Lebensmitteleinzelhandel. Und sie können diesen Preisanstieg natürlich auch weitergeben an die Konsumenten und Konsumentinnen. Und das tun sie eben auch. Aber bei den Kakaobauern und Bäuerinnen kommt davon momentan nichts an.
Ja, Sie haben ja diesen Konflikt oder diese Preiskämpfe, wie die ja auch zuletzt genannt wurden, eben angesprochen. Und eine Marke taucht da auf, sowohl bei den Preiskämpfen als auch in Ihrem Arbeitsbereich, und das ist Mars. Da ging es ja so weit, dass Edeka keine Mars-Produkte mehr geliefert bekommen hat, weil man gesagt hat, die wollen zu viel Geld von uns, das können wir in der Höhe nicht weitergeben. Das hat Medienaufmerksamkeit bekommen, riesengroß. Die Menschen warteten darauf, dass es wieder Mars-Produkte gibt, Mars-Riegel und andere Gegenstände. Man hat sich da jetzt geeinigt. Gleichzeitig wäre es natürlich auch mal eine Variante zu sagen, Mars braucht Kinder, um diese Mars-Riegel herzustellen und Snickers. Vielleicht ist das ein Grund für eine Auslistung. Würden Sie sagen, das wäre vielleicht mal eine Methode oder mache ich es mir dazu einfach und ginge das auch zu weit?
Das wäre sicherlich sehr, sehr schmerzhaft für Mars, wenn sie dann in bestimmten Supermärkten nicht mehr im Regal wären, weil sie natürlich auch auf den Lebensmitteleinzelhandel angewiesen sind. Gleichzeitig ist aus unserer Sicht natürlich wichtiger, dass sich an den Praktiken von Mars etwas ändert. Da hätte der Lebensmitteleinzelhandel natürlich auch hätten sie Macht gegenüber Mars, auch hier sozusagen zu Änderungen in der Lieferkette da Druck zu machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Gleichzeitig hat Mars auch eine menschenrechtliche Verantwortung in ihrer eigenen Lieferkette. Und wir hoffen natürlich auch, dass die gesetzlichen Neuerungen, beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das es in Deutschland gibt, das seit Anfang Januar 23 in Kraft ist, dass das auch maßgeblich zu Veränderungen führt und dass eben jeder Akteur in der Lieferkette danach gucken muss, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass es keine Entwaldung gibt in ihrer Lieferkette und da auch ihre Marktmacht zum Guten auch nutzen eben.
Um es mal konkret zu machen, von welchen Herstellern oder von welchen Markenprodukten sprechen wir denn? Für mich klingt es so, als würden wir alle ständig, letztlich im Zweifel ohne es zu wissen, zu irgendwelchen dieser Produkte greifen, die tatsächlich zum Teil durch Kinderarbeit überhaupt erst entstanden sind.
Ja, also ist es leider so, dass keiner der großen Schokoladenhersteller, ob Mars, Ferrero, Lindt, Nestlé, können nicht garantieren, dass es keine Kinderarbeit in ihren Lieferketten gibt. Das liegt zum einen daran, dass sie keine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit ihres Kakaos gewährleisten können. Sie wissen also nicht für ihren gesamten Kakao, der in ihren Produkten steckt, woher der kommt. Also damit meine ich, von welcher Farm der kommt und was auf dieser Farm möglicherweise stattfindet. Und keiner der großen Schokoladenhersteller zahlt den Bauern und Bäuerinnen in ihrer Lieferkette einen fairen Kakaopreis, der ein existenzsicherndes Einkommen und ein würdiges Leben ermöglichen würde. Und solange das nicht der Fall ist, können sie eben auch nicht ausschließen, dass es nicht doch Kinderarbeit gibt. Und Wie ich anfangs schon gesagt habe, diese Zahl 1,5 Millionen Kinder in Westafrika auf Kakaoplantagen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr weit verbreitet, dieses Phänomen. Und man muss deswegen davon ausgehen, dass in den Lieferketten Kinderarbeit stecken könnte. Und das sehen wir ja leider auch immer wieder durch diese Medienberichte, die es gibt über die großen Hersteller.
Ja, nur Teil der Medienberichte sind dann ja auch natürlich wegen der journalistischen Sorgfaltspflicht immer Stellungnahmen der Hersteller. Und ohne jetzt dann Einzelnen rauszugreifen, die lesen sich alle bestenfalls so wie, ja, Kinderarbeit lehnen wir ab, letztlich können wir aber nichts dafür. Andere antworten gar nicht auf Anfragen, habe ich jetzt bei dieser Recherche von CBS und Schweizer Fernsehen mitbekommen. Das heißt, was ich auffällig finde, ist, wir reden von 1,5 Millionen Kindern. Das ist keine kleine Zahl. Wir reden von NGOs und Journalisten, die ganz klar die Kinderarbeit nachweisen und belegen können. Und gleichzeitig haben wir Weltkonzerne, die Hände heben und sagen, wir wissen da überhaupt nichts von. Wie kann das denn sein? Wie glaubhaft ist sowas?
Ja, also, dass sie nichts davon wissen, das ja, können sie nicht glaubhaft sagen. Dieses Problem ist bekannt, schon seit über 20 Jahren. Also 2001 haben sich die großen Schokoladenhersteller zusammengetan und haben das sogenannte Harkin-Engel-Protokoll unterschrieben, in dem sie sich damals verpflichtet haben, die schwersten Formen der Kinderarbeit in ihren Lieferketten zu beseitigen. Bis 2005, also wir reden hier von, das ist fast 20 Jahre her, das haben sie nicht geschafft. Dann haben sie das Ziel 2010 nochmal revidiert und haben versprochen, dass sie also 70% der schweren Formen der Kinderarbeit in ihren Lieferketten beseitigen wollen bis 2020. Das haben sie auch bis 2020 nicht geschafft. Also man muss hier wirklich sagen, diese freiwilligen Versprechen haben sie nicht gehalten, haben sie gebrochen. Und es gibt große Studien, die beispielsweise eine große Studie, die vom US-amerikanischen Arbeitsministerium beauftragt wurde, die ganz klar belegt, also diese Zahl von 1,5 Millionen Kindern. Es gibt immer wieder Medienberichte. Wir arbeiten mit westafrikanischen Organisationen zusammen, die berichten ebenfalls davon. Also es ist sozusagen ein offenes Geheimnis, kann man sagen, im Sektor. Jeder weiß davon. Aber wenn dann eben ja große Hersteller mit konkreten Beweisen in ihren Lieferketten konfrontiert sind, dann ja sagen sie meistens, sie verurteilen Kinderarbeit aufs Schärfste und seien ja schon sehr bemüht, mit ihren eigenen Nachhaltigkeitsprogrammen daran etwas zu ändern. Aber das reicht eben nicht und das geht nicht weit genug, denn sie bleiben bislang weitestgehend untätig da, wo sie wirklich was ändern könnten, nämlich in ihrem direkten Geschäftsbereich, indem sie faire Preise zahlen für den Kakao.
Die Schuld wird ja oft an die Zulieferer weitergereicht. Ja. Die Zulieferer bekämen ja aber auch dann eben mehr Geld bei gestiegenen Preisen. Wie sicher könnten sich denn dann die großen Hersteller sein, den Willen vorausgesetzt, dass das Geld dann tatsächlich auch bei den Kakaobäuerinnen und Bauern und den Kindern ankommt?
Ja, der Schlüssel liegt hier auch in den Einkaufspraktiken, Beschaffungspraktiken. Also es wäre sicherlich nicht der Fall, dass sie einen höheren Preis zahlen und dann von heute auf morgen es keine Kinderarbeit mehr gibt. Kinderarbeit ist ein sehr komplexes Problem. Da tragen verschiedene Akteure auch eine Verantwortung. Natürlich auch die Regierungen der Anbauländer in Westafrika. Ja, es geht da auch darum, wie viele schulische Einrichtungen gibt es? Wie ist die Infrastruktur? Wie ist der Zugang zu Bildung? Ne? Also das ist sozusagen auch in der Verantwortung von staatlichen Akteuren. Und das müsste auch angegangen werden. Aber es ist sehr wichtig, dass es direktere, langfristige Verträge auch gibt zwischen eben Kakaokooperativen, ja, also die von einzelnen Kakaobauern und Bäuerinnen den Kakao aufkaufen und dann weiterverkaufen, und zwischen den Schokoladenherstellern oder aber auch zwischen den Zulieferern der Schokoladenhersteller und den Kakaobauern und Bäuerinnen. Denn dadurch kann höhere Transparenz geschaffen werden, es kann Vertrauen geschaffen werden. Die Kakaobauern und Bäuerinnen hätten eine gewisse Sicherheit, welchen Preis sie über welchen Zeitraum bekommen. Und wir sehen auch in anderen Beispielen, wo es eben besser läuft, dass das auch dazu beitragen kann, Kinderarbeit zu reduzieren, und zwar deutlich.
Wenn wir über Kinderarbeit sprechen und auch selbst so eine Zahl wie 1,5 Millionen, es wirkt immer sehr abstrakt, so von Deutschland aus. Ich habe eine 5-jährige Tochter und ich bringe das Wort Kinderarbeit auf Plantagen mit meiner 5-jährigen Tochter eben nicht überein. Man kann sich irgendwelche Bilder davon ausmalen, man sieht gelegentlich eben klar Aufnahmen oder Fotos. Aber was heißt Kinderarbeit wirklich? Was haben diese Kinder zu leisten? Was passiert womöglich auch auf diesen Plantagen? Weil ich mir schon vorstelle, eine Schule zu besuchen und danach der Familie zu helfen, ist etwas anderes, als die Schule nicht besuchen zu können per se und dann auch noch gefährliche, schwere Tätigkeiten auszuüben. Also wie geht es großteilig zu vor Ort auf den Plantagen in Westafrika?
Ja, also wir wissen eben von Studien, dass der Anteil der Kinder, die in gefährlicher Arbeit sind, gestiegen ist. Das liegt daran, dass auch der Kakaoanbau ausgeweitet wurde in Ghana und Côte d'Ivoire. Konkret bedeutet das, dass die Kinder wirklich in allen Aufgaben der Kakaoproduktion involviert sind. Also das ist zum einen das Tragen schwerer Lasten, also schwere Säcke, beispielsweise mit Kakaoschoten drin, ja, auf dem Rücken. Das ist dann beispielsweise auch das Aufschlagen der Kakaoschoten mit Macheten beispielsweise. Da geht es aber auch darum, dass Kinder beispielsweise in der Nähe sind, wenn Pestizide versprüht werden, weil es eben auch sehr, sehr massiven Einsatz von gefährlichen Pestiziden gibt. Die Kinder schlafen dann beispielsweise auch im selben Raum, wie der Pestizidcontainer steht, sind dann diesen gefährlichen Chemikalien ausgesetzt. Die Kinder sind in der Ernte involviert, ja, also da geht es wirklich um ja verschiedene Tätigkeiten, die aber alle sehr gefährlich für Kinder sind.
Wissen Sie denn auch konkret von Unfällen? Also bei Pestiziden kann man sich vorstellen, da geht es um Langzeitfolgen, bestenfalls, würde ich jetzt mal formulieren. Wissen Sie von Unfällen beim Schleppen schwerer Säcke, bei der Arbeit mit Macheten? Denn ich könnte mir vorstellen, auch solche Unfälle und Ähnliches belegt, könnten doch ein sehr konkreter Grund sein für Hersteller zu sagen, okay, wir müssen sofort aussteigen, so etwas darf ja hier wohl nicht passieren.
Man liest immer wieder eben ja von Vergiftungen durch Pestizide, von Unfällen mit Macheten. Ich persönlich habe das selbst noch nicht gesehen, wenn ich vor Ort war. Man hört dann eben anekdotisch davon, ja, das muss man dazu sagen. Oder wenn es eben Medienberichte gibt, dann sieht man das auch wirklich dokumentiert. Ich glaube aber, und das sieht man ja jetzt auch in den Reaktionen der großen Hersteller auf diese ja sehr eindrücklichen Medienberichte, das wird dann häufig auf die Einzelfälle reduziert und sie versprechen dann eben diese konkreten Einzelfälle sich nochmal genauer anzugucken, berufen sich aber immer wieder auf ihre Bemühungen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsprogramme und im Rahmen ihrer unternehmenseigenen Programme, Instrumente zur Überwachung von Kinderarbeit, zur Beseitigung von Kinderarbeit. Aber wirklich systemisch da rangehen und sozusagen die Ursache zu beseitigen, das ist noch nicht glaubhaft der Unternehmen. Da sind die Bemühungen einfach, reichen nicht aus.
Wenn man sich die Zukunft malen könnte, wäre es grundsätzlich theoretisch machbar, Kakao fair, risikoarm und ohne Kinderarbeit vor allem herzustellen und das auch noch zu Preisen, die hier bezahlt würden von uns Kundinnen und Kunden?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Das ist auch keine Utopie. Also es gibt einige Vorreiterunternehmen, Schokoladenhersteller, die zeigen, dass es auch anders geht und die damit durchaus Erfolg haben. Da ist beispielsweise Tony's Chocolonely zu nennen. Die sieht man jetzt auch in allen Supermarktregalen mit den bunten, etwas größeren Tafeln. Die Tafeln kosten auch mehr als, sage ich mal, eine konventionelle, handelsübliche Schokoladentafel. Und was Tony's anders macht, ist, dass sie eben eine zu 100% rückverfolgbare Lieferkette haben. Sie wissen eben, woher der Kakao kommt. Sie zahlen einen sogenannten Living Income Reference Price. Das bedeutet, das ist ein Referenzpreis für ein existenzsicherndes Einkommen. Der wurde mit einer bestimmten Methodologie errechnet. Der liegt deutlich über dem, sage ich mal, Mindestpreis, der von staatlicher Seite aus dort in Westafrika gezahlt werden muss. Und das hat natürlich wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt auf das Leben der Kakaobauernfamilien, die eben in der Tony's Lieferkette sind. Und man muss aber auch dazu sagen, Tony's ist da transparent. Es gibt trotzdem Fälle von Kinderarbeit auch in ihrer Lieferkette. Sie berichten da regelmäßig darüber.
Ach, Sie berichten dann aber proaktiv sozusagen?
Also Sie berichten darüber im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsberichte jedes Jahr. Sie sehen aber auch einen Rückgang der Kinderarbeit, einen besonders deutlichen Rückgang in den Kooperativen, die schon viele Jahre in ihrer Lieferkette sind, weil sie eben mit der Zeit ja ihre Situation verbessern können und dann auch die Kinder eben in die Schule schicken können. Also Toni sagt da auch sehr ehrlich, es ist nicht zu 100% auszuschließen, weil es eben ja ein sehr komplexes Problem ist, wie ich schon genannt habe, wo nicht nur die Schokoladenhersteller in der Pflicht sind, sondern eben auch staatliche Institutionen dort in den Anbauländern. Ein anderes Beispiel, was zu nennen ist, ist beispielsweise die GEPA. Das ist Schokolade, die ist häufig, also die gibt's im Weltladen, gibt's aber auch im Supermarkt. Die GEPA hat Direktverträge mit den Kakaokooperativen. Das heißt, die wissen um die Situation der Kakaobauern und Bäuerinnen. Die werden regelmäßig besucht. Und die zahlen eben auch einen deutlich höheren Preis als jetzt die großen Schokoladenhersteller. Und können eben damit auch wirklich vorbeugen, dass Kinderarbeit in ihrer Lieferkette steckt. GEPA kauft aber beispielsweise auch nicht in Westafrika ein momentan, weil sie eben sagen, sie können nicht ausschließen, dass trotzdem Kinderarbeit nicht doch drin steckt.
Ja, und bei Tonys, das hat vielleicht der eine oder die andere in den letzten Wochen gesehen, die haben ja eine Werbekampagne gemacht, wo sie zwar ihre Schokolade verkauft haben, auch unter ihrem Namen, aber im Look von KitKat von Nestlé oder eben Milka oder Twix. Dafür wurden sie dann auch verklagt wiederum. Ich glaube, vom Milka-Hersteller Mondelez. Ja, bei Schokolade von Tonys beispielsweise oder auch von GEPA, da bin ich ja bei einem Preis pro Tafel von um die 3 €, vielleicht werden es auch mal 4, während ich Milka im Angebot für um die 70 Cent bekomme. Sind diese 3 € pro Tafel die Marke, an die man sich als Kunde und Kundin gewöhnen müsste, wenn man sagt, faire Schokolade soll sich durchsetzen und man ist auch bereit, das zu bezahlen?
Ja, zum einen ist es so, dass natürlich faire Schokolade seinen Preis hat und dass die Preise, die wir aktuell zahlen, sicherlich nicht die wahren Kosten, die dahinter stecken, widerspiegeln. Gleichzeitig ist es aber so, dass große Schokoladenhersteller wie beispielsweise Mondelez, die Milka herstellen, oder auch Nestlé, Ferrero, ganz andere Marktanteile haben als jetzt beispielsweise Tonys oder GEPA, die genannt wurden. Und es so wäre, der Preis einer Schokoladentafel, einer handelsüblichen, gar nicht so viel teurer werden müsste. Also wir reden hier zwischen 10 und 20 Cent.
Also 10 Cent pro Tafel.
Das ist richtig.
Das heißt letztlich, ich muss keine Angst haben davor, ab jetzt mir Schokolade nicht mehr leisten zu können, sondern wenn jeder mitmacht, werden die Massenprodukte nur minimal teurer.
Das ist richtig. Dann würden sich aber die Profitmargen der großen Schokoladenhersteller wahrscheinlich ändern, denn man müsste die Wertverteilung entlang der Lieferkette eben anders verteilen und verschieben und die Schokoladenhersteller könnten eben nicht mehr diese hohen Profite machen oder auch der Einzelhandel.
Vielleicht kann sich aber ja was ändern durch das Einkaufsverhalten von uns Einzelnen und das bringt mich zu dieser Rubrik.
Tja, und was jetzt?
Frau Bing, und was jetzt, wenn man weiter Schokolade essen möchte, gleichzeitig aber Kinderarbeit logischerweise ablehnt? Wie gehe ich denn dann ab jetzt Schokolade kaufen oder muss ich es ganz einfach sein lassen?
Also sein lassen muss man es nicht. Es gibt da ja verschiedene Alternativen, auf die man zurückgreifen kann oder auch Schokolade, die man kaufen kann, wo man sich relativ sicher sein kann, dass die Dinge da besser laufen als jetzt bei den großen Schokoladenherstellern. Also ich habe schon die GEPA genannt. GEPA gibt es im Weltladen, gibt es aber auch im Supermarkt. Die GEPA hat direkte langjährige Beziehungen mit den Kakaobauern und Bäuerinnen, mit denen sie zusammenarbeiten. Dann gibt es eben auch Tonys Chocolone, die habe ich auch schon genannt, die eben einen existenzsichernden Preis zahlen, der deutlich höher ist als der, den die anderen Schokoladenherstellern den Bauern und Bäuerinnen zahlen. Also das sind zwei Beispiele, wo man eben besseren Gewissens die Schokolade kaufen kann, würde ich sagen.
Gehört aus Ihrer Sicht denn dann auch dazu, zu diesem und was jetzt, dann eben Nutella, Rittersport, Milka im Laden zu lassen und dann nicht mehr zuzugreifen?
Ja, also man hat als Verbraucher oder Verbraucherin natürlich eine große Macht mit dem, was man einkauft. Ja, und wenn man mit den Praktiken von diesen Unternehmen nicht einverstanden ist, dann sollte man das auch nicht kaufen. Wenn sehr viele Konsumenten und Konsumentinnen das tun, dann spüren das die Unternehmen sicherlich auch. Aber man muss dazu sagen, dass die Endverantwortung eben nicht beim Verbraucher oder der Verbraucherin liegen kann. Das wird uns ja von großen Unternehmen immer wieder suggeriert, dass man sozusagen mit der Kaufentscheidung letztendlich alleine verantwortlich ist. Aber ja, es müssen sich eben die Rahmenbedingungen ändern und die Strukturen verändern. Und dazu ist es vor allem auch wichtig, dass sich beispielsweise die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Das tun sie jetzt auch. Ich habe schon das Lieferkettengesetz genannt. Das ist eben auch ganz wichtig, denn die Unternehmen müssen eben auch gesetzlich verpflichtet werden, etwas an ihren Geschäftspraktiken zu ändern. Mit freiwilligen Versprechen ist es eben nicht getan und es ist auch als Verbraucher oder Verbraucherin schlicht unmöglich auch zu wissen, was jetzt genau in jedem Produkt steckt. Also es gibt jetzt mittlerweile wahnsinnig viele Zertifizierungen, Siegel, überall steht nachhaltig drauf, steht fair drauf und das kann man als Verbraucherin gar nicht wissen und ist meiner Meinung nach auch nicht die Aufgabe von uns, wenn wir im Supermarkt sind, von jedem einzelnen Produkt zu wissen, was steckt da jetzt genau drin. Das kann man gar nicht leisten.
Und da werden natürlich jetzt beispielsweise VertreterInnen von Fairtrade sagen, dafür gibt's doch unser Siegel. Ihr könnt das nicht alles wissen, aber wenn unser Siegel drauf ist, dann könnt ihr einigermaßen sorgenfrei zugreifen. Sehen Sie solche Siegel wie Fairtrade auch als Unterstützung oder gilt auch da, was da dahinter steckt wiederum, kann man auch nicht so wirklich wissen?
Also Fairtrade oder auch Rainforest Alliance, das sind so die beiden größten und bekanntesten Zertifizierungen, können eine erste Orientierung bieten. Es ist richtig, dass beide Zertifizierungen gewisse Standards haben, um eben also soziale Standards, Umweltstandards, die eingehalten werden müssen von den Bauern und Bäuerinnen. Beispielsweise ist Kinderarbeit verboten, Entwaldung ist verboten, eben diese sozialen Umweltstandards, die eingehalten werden müssen. Gleichzeitig ist es aber so, dass weder bei Rainforest Alliance noch bei Fairtrade der Preis, den die Bauern und Bäuerinnen am Ende bekommen, hoch genug ist, um eben existenzsichernd zu sein. Das bedeutet, dass eben, ja, es ist schon ein großer Aufwand für die Bauern und Bäuerinnen, eben sich zertifizieren zu lassen und diese Standards auch einzuhalten. Und sie können sich auch oft nicht sicher sein, ob eben beispielsweise ihre gesamte Ernte dann wirklich als zertifiziert zu dem Preis verkauft werden kann. Und ja, deswegen muss man auch sagen, es kann eine Orientierung bieten, reicht aber noch nicht aus und man kann nicht sagen, ja, dass das auf jeden Fall zu 100% dann einwandfrei ist, nur weil ja ein Produkt zertifiziert ist.
Und dann sagen ja auch viele Menschen, die etwas nachhaltiger oder bewusster einkaufen wollen, aber beispielsweise trotzdem Fleisch essen möchten oder Milch trinken, ich greife einfach zu einem Bio-Produkt. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Bio-Schokolade gibt's ja auch, es wird auch Bio-Kakao geben. Gelten da andere Regeln? Kann ich bei einem Bio-Siegel davon ausgehen, dass die Kinderarbeit hier gar nicht stattgefunden hat oder so wie bei Tonys in möglichst geringem Ausmaß? Oder kann man es sich auch hier nicht so leicht machen?
Genau, kann man sich da leider auch nicht so leicht machen, denn Bio hat erstmal nichts mit sozialen Standards zu tun, sondern Bio bezieht sich auf Umweltstandards, was natürlich hervorzuheben ist, wenn irgendwo ein Bio-Siegel drauf ist, dann weiß man, okay, da sind jetzt keine Pestizide zur Anwendung gekommen. Und es ist auch so, dass in Westafrika auch höhere Preise für Bio-Kakao erzielt werden und deutlich höher als für konventionellen Kakao. Bio-Kakao-Anbau erfordert aber am Anfang auch sehr, sehr große Investitionen, um eben die Produktion umzustellen. Man ja muss darin geschult werden und so weiter und so fort. Und das bedeutet ja eben nicht, dass keine Kinderarbeit drin ist oder dass andere soziale, menschenrechtliche Standards irgendwie besser seien. Also aus unserer Sicht ist eben diese Kombination ganz wichtig. Es gibt ja auch beispielsweise zertifizierte Produkte, die Fairtrade und Bio zertifiziert sind. Das ist natürlich besser als nur Fairtrade. Aber nur weil eben irgendwo ein Siegel drauf ist, kann man sich leider nicht sicher sein, auch wenn man das sich häufig wünschen würde. Und deswegen ja, gibt's da eigentlich kaum ein Siegel, wo man sagen würde, okay, da kann ich mir 100% sicher sein. Das ist super
also das
fair.
Eine allmächtige Siegel
ja, gibt's noch leider nicht.
Sie bei Incota haben auf Ihrer Website jetzt auch eine Mitmachaktion. Man kann eine Petition unterschreiben, faire Kakaopreise jetzt, um Milka, Nestlé, Lindt und Co. aufzufordern, einen fairen Preis für Kakao zu bezahlen. Mal ganz ehrlich, was bringen solche Petitionen eigentlich noch nach all dem, was ich auch heute von Ihnen gelernt habe, über Marktmacht, über das Verhalten dieser Konzerne, über die Situation vor Ort? Bringt's was zu unterschreiben? Etwas ketzerisch gefragt oder macht man sich damit vor allem dann ein gutes Gewissen und kann sich sagen, ich habe heute wieder was getan?
Also es bringt auf jeden Fall was. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Wir hatten bei Incota letztes Jahr zu Ostern eine Petition zum Thema gefährliche Pestizide im Kakaoanbau. Dieses Thema wird leider von vielen Unternehmen nicht ernsthaft angegangen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, viele Kinder sind Pestiziden ausgesetzt. Wir haben über 8000 Unterschriften gesammelt. Das ist vielleicht im Vergleich zu anderen Petitionen, die mehrere hunderttausend Unterschriften sammeln, möglicherweise im Vergleich nicht viel. Aber durch diese Petition konnten wir eben in direkten Dialog mit drei großen Schokoladenherstellern treten, genau zu diesem Thema, und konnten da auch in einem ersten wichtigen Schritt dieses Thema auch anbringen und auf die Agenda setzen und sind mit diesen Herstellern jetzt dazu im Gespräch. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Und das ist eben dank diesen Unterschriften, dank diesen ja über 8000 Menschen, die ihren Namen darunter gesetzt haben. Und deswegen, ja, Petitionen sind ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Die Petitionen zeigen auch den Unternehmen, auch wenn es jetzt nicht 100.000 Unterschriften sind, dass eben die Konsumenten und Konsumentinnen drauf gucken, was sie tun, dass sie sich Veränderungen wünschen und dass eben ja von ganz vielen Orten in Deutschland, wie in unserem Fall, jetzt auch Druck auf sie ausgeübt wird. Und das nehmen sie auf jeden Fall wahr, auch wenn man dann nicht immer sieht, okay, es führt zu Riesenveränderungen, aber Veränderungen lassen sich eben oft nur in kleinen Schritten erzielen, und auf diesem Weg sind wir eben auch mit den Petitionen.
Also das Ziel ist, im Gespräch bleiben und nicht per se boykottieren oder eben Dinge zur Sprache bringen, so wie die Tonys-Werbung es ja unter anderem geschafft hat. Ja. Die Petition verlinke ich dann in den Shownotes. Und ja, Frau Bing, vielen Dank für Ihre Zeit heute und für die Einblicke. Vielleicht sprechen wir dann irgendwie demnächst mal wieder und schauen, was diese Petition gebracht hat und was sich sonst verändert hat, womöglich für die Bäuerinnen und Bauern in Westafrika.
Ja.
Der Podcast hier geht nächste Woche Donnerstag weiter. Gerne abonnieren, dann verpasst man keine Folge. Und ja, schaut mal in die Shownotes. Nicht nur die Petition, sondern auch einige andere Artikel, auf die wir uns heute bezogen haben, gibt's da zu sehen, unter anderem von Inkota. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Danke, Frau Bing.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.